Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast, heute mit Bernd Lechler und
Markus Stiegelegger.
Denn der ist Filmwissenschaftler und Publizist und wir wollen über Top Gun Maverick sprechen. Vor allem in den USA, ein gewaltiger Kinohit. 3 Wochen nach dem Start hat seit der Pandemiepause nur Spider-Man mehr Zuschauer angezogen. Es wird wohl der erfolgreichste Film von Tom Cruise werden, der da 36 Jahre nach dem ersten Top Gun wieder den draufgängerischen Jetpiloten spielt. Es geht um Kampfgeist und Kameradschaft und um diese heroischen Jungs hinterm Steuerknüppel und natürlich um hochmodernes amerikanisches Kriegsgerät. Und dass das alles angemessen faszinierend und patriotisch rüberkommt, daran hat natürlich auch das US-Verteidigungsministerium ein Interesse, auf dessen Jets und Flugzeugträger und Stützpunkte wiederum die Filmproduzenten angewiesen sind. Bevor wir gleich über diese Verstrickung reden, Herr Stiegelegger, wie fanden Sie denn den Film?
Oh, da muss ich sagen, ambivalent, denn auf einer formalen Ebene, also audiovisuell, ist er natürlich super beeindruckend und umso mehr, dass man zum Teil weiß, dass das ja Stunts sind und keine Spezialeffekte, die hier zum Einsatz kamen. Wir haben wirklich absolut einzigartige Eindrücke, mit denen der Film arbeitet. Aber auf der Ebene, also ich mochte den ersten Film schon damals nicht so sehr, also der hat mich nie so beschäftigt und interessiert und deswegen war ich jetzt nicht so gespannt auf den Film. Also er hat mich eher auf einer formalen Ebene überrascht. Schauspielerisch, inhaltlich muss ich sagen, ist er sehr schematisch und es gibt ein paar interessante Variationen, die Art, wie Val Kilmer nochmal auftaucht hier, was ja eher so ein kleiner Cameo-Auftritt ist, das ist schon gut. Fand ich auch interessant, aber so im Großen ein ambivalentes Erlebnis.
Und uns interessiert heute vor allem diese Verbindung zwischen Militär und Filmproduzenten. Wenn man sich diesen neuen Film anschaut, sieht man da quasi die Handschrift des Pentagon auch?
In gewisser Weise könnte man das mit Ja beantworten, denn natürlich ist Top Gun sowohl der Originalfilm wie auch der aktuelle Film als eine Art militärischer Propagandafilm zu betrachten. Also ein Werbefilm für das Militär, das dort seine Technik ausstellt, das dort durchaus auch seine ideologischen Grundfesten repräsentiert sehen möchte. Andererseits kann man das auch ignorieren. Das heißt also, es gibt immer die Frage, aus welcher Perspektive ich den Film betrachte und man kann sich auf die Brüche darin konzentrieren.
Aber bleiben wir mal noch hinter den Kulissen. Wie sieht denn in so einem Fall die Förderung durchs Militär aus oder die Zusammenarbeit zwischen Studio und Pentagon?
Es ist so, dass im Grunde durch die ganze Filmgeschichte und in jedem Land Filme, die sich Militärtechnik bedienen, natürlich zunächst mal anfragen, ob sie vom Militär Unterstützung erhalten. Das kann finanziell natürlich enorme Vorteile bringen, aber natürlich auch eine Expertise mit sich bringen. Von daher ist das zunächst mal ja kein negatives Phänomen. In Amerika ist es natürlich sehr speziell, dass wir dort durch das Pentagon und CIA und so weiter Institutionen haben, die weltweit agieren und die auch ein Interesse haben, dass sie in den Medien weltweit repräsentiert werden, auf eine Weise, die ihnen entspricht, also die sie lenken möchten. Und das ist genau das Problem beim Hollywood-Kino, weil es weltweit Publikum erreicht, dass wir eben einen auch weltweit geltenden Einfluss dann dieser Institutionen haben.
Und es kann auch sehr konkret werden. Also nach dem ersten Top Gun, der in den USA 1986 der erfolgreichste Film des Jahres war, stiegen die Bewerbungszahlen bei der Armee um ein Mehrfaches. Also ist so ein Film heute ein richtiges Rekrutierungstool fürs Militär?
Definitiv. Und nicht nur Filme, das gilt genauso gut für Computerspiele, das gilt für eigentlich alle Medienprodukte und die gesamte Vermarktungskette dieser Filme. Also Streaming, Serien und so weiter. Es ist so, dass das Militär immer schon ein Interesse hatte an einer medialen Präsenz und quasi einer verdeckten Werbung. Denn natürlich gibt es auch offene Rekrutierungen und gerade in Amerika an Schulen und so weiter, an Hochschulen. Aber im Endeffekt ist es so, dass diese Filme natürlich subtil ein Bedürfnis wecken sollen, sich mit dem Militärsystem auseinanderzusetzen.
Sie haben schon gesagt, dass das bei weitem nicht nur Top Gun betrifft und dass das auch bis zu den Anfängen Hollywoods quasi zurückreicht. Es gibt ja auch schon lange Filme über Krieg und Militär. Was würden Sie noch für bekannte oder relevante Beispiele nennen?
Yeah. Also es ist wohl verbürgt, dass es mit dem Film Wings 1927 beginnt, einem Stummfilm, der bereits spektakuläre Flugaufnahmen zu bieten hat. Und dann haben wir natürlich die gesamte Aufarbeitung des Ersten und Zweiten Weltkrieges dann vor allem in Combat-Filmen, in Filmen, die Kampfgeschehen im amerikanischen Kino dann zeigen, dass also immer wieder die Darstellung von Militär und die Benutzung von Militärgerät unterstützt wurde. Und interessant ist es dann, dass es einen Paradigmenwechsel gibt mit dem Vietnamkrieg, denn der Vietnamkrieg war ja also historisch gesehen der in Anführungszeichen schmutzig geführte Krieg, wo eben das Militär nicht mehr so positiv durchweg wegkam. Und deswegen hat es sehr lange gedauert, bis überhaupt Filme über den Vietnamkrieg dann in die Kinos kamen. Das beginnt ja erst Ende der 70er Jahre. Und diese Filme sind auch dann nicht unterstützt worden zum größten Teil, weil sie eben die negativen Aspekte der Militäreinwirkung zeigten. Und in den 80ern haben wir dann beides. Wir haben eben Filme wie Top Gun, die das quasi zum Erfolg gebracht haben und positiv wahrgenommen wurden vom Militär. Und wir haben Filme wie Platoon, wo die Zusammenarbeit verweigert wurde, weil eben Kriegsverbrechen im Zentrum stehen.
Da beschäftigt das Verteidigungsministerium wahrscheinlich eine eigene Abteilung, weil, wie Sie sagen, also es geht auch um Superheldenfilme, um Actionfilme, um Politthriller. Überall sind mal Soldaten oder Hubschrauber dabei.
Der Pentagon hat ein eigenes Büro auf einem Hollywood-Gelände, wo man seine Drehbücher einreichen kann. Die Drehbücher werden in diesem Stadium bereits dann beurteilt und es gibt dann wirklich drastische Veränderungen. Also quasi, wenn jemand eine antimilitärische Haltung hat, wird das dann in Frage gestellt und davon wird dann abhängig gemacht, ob die Förderung erfolgt oder nicht. Und wir haben deswegen eine Art doppelte Lesart bei vielen großen amerikanischen Produktionen, die auch wenn sie wie Black Hawk Down zunächst mal so wirken, als würden sie sich kritisch zum Kriegsgeschehen selbst verhalten. Sie stellen nie das Militär als Institution nachdrücklich in Frage. Und da werden auch Dinge beschönigt, damit die Förderung funktioniert.
Wobei es ja nicht nur Pro oder Contra, sondern auch ein weites Feld dazwischen gibt. Ich stelle mir vor, dass sowohl die Filmproduzenten als auch das Militär so die Sensibilitäten des Publikums und vielleicht auch der Kritiker im Blick haben. Also 1986 bei Top Gun hat Bryan Adams zum Beispiel seinen eingeplanten Titelsong zurückgezogen, weil ihm das zu kriegsverherrlichend erschien. Also welche Rolle spielen dann so, ich sag mal, pazifistische Einwände?
Es ist ja auffällig, dass auch bei dem neuen Top Gun-Film der Feind merkwürdig gesichtslos bleibt. Also wir haben da eine Leerstelle, ein X, das frei besetzbar ist. Und wir müssen auch bedenken, dass Top Gun Maverick ein Film ist, der unter der Trump-Regierung ja begonnen wurde und eigentlich viel früher hätte laufen sollen und jetzt in eine Phase kommt, wo quasi der Kalte Krieg neu definiert wird und wir tatsächlich Kriegshandlungen haben, die sehr nah an unsere Wahrnehmung heranrücken. Von daher ist es so, dass natürlich diese Filme immer anders wahrgenommen werden. Und es gibt Angleichungen, es gibt mit Sicherheit eine größere Präsenz von Frauenfiguren im Militär oder eine andere Präsenz, die dann über die Jahre sich etabliert hat. Aber im Endeffekt ist es so, dass diese Grundhaltungen und die an sich gewünschte Perspektive, auch historisch gesehen, die gewünschte Perspektive auf das amerikanische Militär erhalten bleibt. Und wenn man das tiefergehend erforscht, kommt man immer auf dieselben Dinge, die konstant bleiben.
Weil Sie auch von verschiedenen Lesarten sprachen, gucken wir doch mal auf die Publikumsseite. Wie wirkt dieses Hollywood-Bild vom Militär denn auf uns? Also registrieren wir im Action-Spaß die Propaganda?
Also ich denke, man kann den Film Top Gun Maverick durchaus als ein sehr eindrucksvolles Actionspektakel mit leicht melodramatischen Aspekten sehen. Es ist zweifellos ein Film, der sehr stark der amerikanischen Prüderie entgegenkommt, denn diese homoerotische Lesart des ersten Films funktioniert hier nicht mehr wirklich bruchlos. Wir haben auch eine sehr harmlose Liebesgeschichte, die fast so ein bisschen wie eine pubertäre Fantasie einer Liebesgeschichte anmutet. Aber die Darstellung der Militärtechnik ist ungebrochen spektakulär und wird ja auch zum Teil mit, also ohne Spezialeffekte präsentiert. Das ist also wirklich ein Alleinstellungsmerkmal dieses Films. Man kann ihn also sehen als ein Spektakel und muss also die Medienkompetenz dann mitbringen, mit der man das ausfiltert, diese Militärpropaganda. Aber im Endeffekt sieht man einen Propagandafilm und das lässt sich auch nicht verleugnen.
Und weil Sie gerade auch diesen Zeitpunkt ansprachen, dass der Film jetzt durch die Verschiebung während des Ukraine-Kriegs in die Kinos kam, da war es ja am Anfang schon so, dass man in diesem anfänglichen Schock überhaupt keine Explosionen oder irgendwelches schwere Gerät in Filmen sehen wollte. Ist dieses Unbehagen wohl schon verpufft oder schadet der reale Krieg einem Erfolg so eines Films?
Es ist ja, es gibt bekannte Fälle. Black Hawk Down zum Beispiel ist ein Film, der nach, also der um 9/11 gestartet werden sollte im Jahr 2001 und dann bewusst verschoben wurde, weil man das Publikum zu verlieren glaubte, wenn man es in dieser beginnenden Kriegsphase damit belastete. Aber das wird meistens nach einem halben Jahr dann auch schon wieder anders gesehen. Und wir sehen ja auch jetzt eine leicht sich verschiebende Wahrnehmung von realen Kriegshandlungen in der Ukraine und so weiter. Und diese Reflexion. Also plötzlich treten doch wieder politische Überlegungen, Kalkulationen ins Zentrum der Überlegungen. Und das ist natürlich eine Veränderung, die auch dann den Erfolg wieder möglich macht. Also da gibt es eine Vorsicht, weil viel Geld im Spiel ist, aber es gibt dann auch immer wieder das Zurückkehren dieses Enthusiasmus, dann doch das platzieren zu wollen.
Das heißt, fürs amerikanische Verteidigungsministerium ist Top Gun Maverick auf jeden Fall ein Erfolg.
Auf jeden Fall. Also ich denke, das ist einer der Filme, wo dieses Konzept am offensichtlichsten aufgeht. Wir haben das bei den Comicfilmen ja wesentlich indirekter. Also selbst Wonder Woman ist ja unterstützt worden und auf eine ganz perfide Weise, weil das hat sehr viel mit dem Image der Hauptdarstellerin Gal Gadot zu tun, die ja aus dem israelischen Militär kommt und da auch so ein martialisches Image quasi als Schauspielerin mitbrachte. Und das wurde dann bewusst in dem Film quasi behandelt. Also all diese Dinge sind quasi sehr subtil unter Umständen, aber Top Gun ist auf jeden Fall der Film, der das zur vollen Geltung bringt.
Hollywood und das Militär. Das war der Corso-Podcast mit Bernd Lechler und
Markus Stiegelegger.
Immer in der DLF-Audiothek und auf den bekannten Podcast-Plattformen.
Corso. Kunst und Pop.